Auch heute möchte ich euch herzlich einladen, mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Wir kommen heute mit der heutigen Predigt zum Kapitel 10. Noch 7 Kapitel und dann haben wir das Markus-Evangelium geschafft. Andersrum ausgedrückt, 9 Kapitel haben wir schon durchgearbeitet, es folgen noch 7. Wobei das 10. Kapitel im Markus-Evangelium in gewisser Weise das letzte Kapitel ist vor den Kapiteln, die nur eine Woche beschreiben. Also Markus packt in Kapitel 10, in dieses eine Kapitel, fast ein ganzes halbe Jahr hinein und beschreibt dann aber in 6 weiteren Kapiteln die letzte Woche, die Passionswoche, das Sterben, Leiden und Sterben, Auferstehung Jesu Christi. Also wir sind vom Anmarschweg zu dieser letzten Woche und brauchen noch ein Kapitel und werden uns dann intensiv dann mit dieser letzten Woche uns beschäftigen. Es wird heute kein, also andersrum, ich brauche heute keine großen Versuche, euch die Dringlichkeit und die Wichtigkeit, Ernsthaftigkeit dieser Texte euch groß zu machen. Warum? Weil die 12 Verse, die heute als die Grundlage für die Predigt dienen, Markus Kapitel 12, Verse 1 bis 12, sie reden von Scheidung und Wiederheirat. Und wenn ich einfach das sage, denke ich, habe ich die Aufmerksamkeit von vielen schon gewonnen. So, und ich staune immer wieder, wie der Herr natürlich auch immer wieder führt und passend mich in bestimmte Abschnitte führt. Wir haben heute eine Verlobung bezeugt bekommen, wir hatten vor kurzem eine andere und so ist auch passt es heute wieder das Thema. Es geht um die Ehe, es geht um die Scheidung, es geht um die Wiederheirat. Und ohne weiteres ist es kein einfaches Thema. Es ist ein schwieriges Thema, was die Schrift darüber sagt. Und es gibt viele, viele Meinungen darüber, was die Schrift darüber sagt und was biblisch ist und nicht biblisch ist. Und wir sind gerade so immer wieder mit schwierigen Themen unterwegs, habe ich den Eindruck. In der Bibelstunde, im Petrusbrief sind wir bei dem Thema der letzten Dinge. Wir reden da über den Antichristen, über die letzte Zeit. Das ist auch kein einfaches Thema, das unter den Kindern Gottes kontrovers ausgelegt und geglaubt wird und mir scheint so heute wieder das nächste kontroverse Thema. Aber ich habe darüber nachgedacht und ich meine, der Herr traut uns zu, dass das jetzt wieder kommt und noch ein schwieriges Thema. Mir scheint, dass der Herr uns für mündig erklärt und sagt, okay, es ist okay, wenn wir das nächste Thema behandeln. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind mit der Zeit gewachsen im Glauben und sind stärker geworden. Wir haben einiges gelernt und sind auch in der Lage, von der Schrift her über diese Dinge nachzudenken. Also was lehrte Jesus darüber? Was lehrt Jesus über die Scheidung und über die Wiederheirat? Warum lehrt er überhaupt dieses Thema? Warum kommt dieses Thema gerade jetzt an dieser Stelle? Warum lehrt er darüber? Und welche Auswirkungen hat es für uns heute? Welche Konsequenzen hat diese Lehre für uns heute? Diesen Fragen möchte ich mit euch nachgehen. Und erstmal den Text lesen. Steht in Markus, wie gesagt, Kapitel 10, Verse 1 bis 12. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, damit wir hören, was Jesus da gelehrt hat. Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen und wie er gewohnt war, lehrt er sie wieder. Es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ja, was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch sein Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal. Und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Wir wollen beten, dass der Herr uns diese schwierigen Verse durch seinen Geist auslegt und wir die richtige Deutung verstehen. Lasst uns dazu aufstehen. Um dein gutes Reden durch deinen Geist wollen wir heute bitten, will ich bitten vom Herzen, wie jedes Mal und heute ganz besonders, dass du uns nah bei deinem Wort hältst. Jesus, dass wir dein Wort verstehen, denn dein Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit ist das Licht dieser Welt und du bist es. Herr, lass uns erkennen, was dein Wille ist in diesem Wort, was dein Wille ist in dieser Botschaft. Herr, und rede du zu unseren Herzen und rüste sie zu, bereite sie, festige sie. Festige unsere Ehen, die geschlossen sind. Bereite vor Ehen, die geschlossen werden sollen. Herr, dass das in deinem Namen und in deiner Ehre geschieht und in deinem Willen, so wie du es von Anfang der Schöpfung an gedacht hast. Ich bitte, Herr, dass dieser Gottesdienst und diese Predigt dazu beiträgt. In deinem Namen. Amen. Ich habe vor, über dieses Thema mindestens drei Predigten zu predigen. Nicht nur, weil dieses Thema so wichtig ist und aktuell mehr denn je ist, sondern weil es auch ein schwieriges Thema ist und man muss einige Bibelverse und einige Bibelstellen aus der ganzen Schrift betrachten, um ein ganzheitliches, richtiges Bild davon zu bekommen. So ist mein Anliegen, heute zu starten und dann in 2 Wochen wollen wir weitermachen und dann in den weiteren 2 Wochen vielleicht nochmal einen Abschluss finden, so in den Sommerferien. Ich denke, es ist eine gute Motivation, dann trotzdem noch zu kommen, Urlaub zu verschieben, das Wort zu kommen. Wir wollen uns also in ein paar Schritten diesem Text widmen. Zuallererst aber, bevor wir die anderen Stellen uns anschauen, die Schrift darüber sagt, wollen wir uns gerade diese Stelle anschauen. Und zwar ist es wichtig, dass wir diese Aussagen, die Jesus trifft und diese Stelle hier im Kontext von Markus-Evangelium anschauen, bevor man sich zu schnell in dieses Thema verrennt und zu schnell über verschiedene Positionen, Meinungen, Gedanken macht, muss man sich fragen, was sagt Jesus hier, warum sagt er es hier, welche Rolle spielt dieser Text in unserem Kontext von Markus-Evangelium? Die Gefahr ist sehr groß, dass man aufgrund vielleicht von Neugier oder vielleicht aktuellem Anlass oder einfach das Wissen oder Not, dass man sich schnell mit dem Thema beschäftigt und übersieht, was vorher steht und was nachher steht. Warum schreibt der Geist Gottes durch Markus diese Worte gerade an dieser Stelle? Was haben sie mit dem zu tun, was vorher war? Was haben sie mit dem zu tun, was nachher kommt? Welche Rolle spielt dieser Text in unserer Entfaltung des Evangeliums, des Reiches Gottes von Jesus Christus? Und bevor wir über diese praktischen Fragen nachdenken, wie für unsere Ehen und für all die Hilfe und Seelsorge und so weiter, müssen wir darüber Klarheit haben. Da müssen wir Rechenschaft tragen und gründlich arbeiten von der Schrift her. Was sagt diese Stelle? Darum werden wir uns heute mit diesem Markus-Text fast exklusiv da beschäftigen. Ich werde mich bemühen, nicht zu viele Parallelstellen dazu zu nehmen. Einige, ein, zwei werden wir machen. Aber grundsätzlich einfach anschauen, wie ist der Gedankengang hier in diesem Text? Was wird eigentlich gesagt? Und wenn wir da Klarheit haben, dann können wir im zweiten Schritt in der nächsten Predigt dann auch andere Stellen anschauen, in denen wir zu Paulus gehen, im Korintherbrief oder Matthäusevangelium, Kapitel 19 und uns da Gedanken machen über, was die Schrift an anderen Stellen zu diesem Thema auch noch sagt. Das war zu schnell. Ich habe 2 Blätter auf einmal überblättert. Ich dachte schon, so schnell wollte ich heute nicht sein. Ich wollte schon schnell sein, aber so schnell. So, 1, 2, jetzt bin ich bei 2, verzeiht mir mit den Blättern. Also, wie gesagt, der Kontext ist für die Auslegung auch dieser schwierigen Stelle sehr wichtig und lasst uns einen Einblick in den da hineinmachen. Das ist eine gute und wertvolle Arbeit, eine gute auch Übung zum Prüfen und der Vers 1 in Kapitel 10 nimmt uns wie fast bei allen Stellen im Markus-Evangelium wieder in den roten Faden hinein. Vers 1 nimmt uns wieder in den Kontext hinein und meistens geschieht das mit einer Ortsangabe. Durch diese Ortsangabe verstehen wir, wo wir uns gerade befinden und was gerade eigentlich passiert. Wir lesen nochmal Vers 1. Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. So, und dann kommt, und wieder kommen Volksmengen zu ihm. Das Erste, was wir hier haben, diese Ortsangabe, und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa, und er kommt in das Gebiet, in das Jenseits des Jordans. Warum ist das für uns wichtig? Was sagt das über den Kontext? Jesus geht konsequent nach Jerusalem. Von dem äußersten Rand, aus dem Norden Israels, ist er auf dem Weg, das zu tun, wozu er in diese Welt gekommen ist, den Willen Vaters zu tun, das zu erfüllen, was in der Schrift steht. Er hat die Jünger gelehrt, dass er nach Jerusalem gehen muss und dass er in Jerusalem verraten wird, dass er in Jerusalem leiden, sterben und auferstehen wird. Er hat das sie immer und immer wieder gelehrt, und Jesus geht konsequent diesen Weg. Von oben Norden Israels geht er jetzt, ging es dann über das Zehnstädtegebiet, er geht dann in nach Galiläa, und von Galiläa geht jetzt nach Judäa, und in Judäa ist Jerusalem, und in Jerusalem ist der Ort, wo er eben verraten und wo er für unsere Sünden sterben wird. Er geht da ganz, ganz konsequent diesen Weg. Diese Ortsangabe ist für uns wichtig. Hier, er ist auf dem Weg nach Jerusalem und für uns zu sterben. Und in diesen Weg geht er eben ganz konsequent. Der Bezug aber, und er brach von dort auf, macht deutlich, dass dieser Text hier nicht losgelöst ist. Von wo brach er auf? Von Galiläa. Und warum erwähnt der Geist Gottes, warum schreibt der Markus das hier? Damit knüpft er an das, was vorher gesagt ist. Er knüpft an das, was vorher passiert ist und was wir in den letzten Predigten uns angeschaut haben. Das heißt, von dort auf macht eine Verbindung zu dem Thema, was vorher behandelt worden ist. Und was hat Jesus vorher den Jüngern gelehrt? Es ging um das Thema des Hochmuts. Es ging darum, dass die Jünger darüber stritten, wer will der Erste sein. Auch wenn wir hier eine Ortsangabe haben oder einen Ortswechsel haben, auch wenn sie jetzt von Galiläa nach Judäa gingen, die Thematik ist immer noch die gleiche. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Und ich werde euch gleich vom Kontext zeigen, warum. Also, was steht vorher da? Die Sünde des Hochmuts. Was löst sie aus? Streit und Neid. Und wie muss man damit umgehen? Was hat Jesus gelehrt? Konsequent. Trenn dich von dem, was Anlass zur Sünde ist. Trenn dich von dem, was dich zur Sünde verführt. Sei radikal da. Das ist die Botschaft, die in den Versen vorher ist. Und ich habe euch versucht, das zu erklären. Habe den Eindruck gehabt, da sind mehr Fragen entstanden als Antworten. Aber ist okay so, das beschäftigt uns. Und ich habe euch gesagt, dass es zwei Arten von Möglichkeit gibt, für jemand anders ein Anlass zur Sünde zu sein. Und zwar gibt es eine Art, in der man es aktiv und in dem Passiv tut. Und manche haben es verwechselt mit wissend und unwissend. Und das ist es nicht. Ganz wichtig, aktiv und passiv. Das heißt, es ist nicht das gemeint, dass man wissentlich jemand zur Sünde verführt und Dinge tut unwissentlich. Dass man unwissentlich jemand zum Neid bringt. Das ist damit nicht gemeint. Sondern hier ist gemeint, dass man jemand zur Sünde verleitet. Und das kann man auf zwei Arten Weise machen, nämlich aktiv und passiv. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ich bin immer noch nicht schlauer, was meinst du denn damit? Wisst ihr, was jetzt kommt? Der Abschnitt Kapitel 10, 1 bis 12 ist ein Beispiel dafür. Dieser Abschnitt gehört eben deswegen inhaltlich zusammen. Es kommt jetzt deswegen an dieser Stelle. Warum? Weil jetzt bekommen wir ein Beispiel, was bedeutet, jemanden zur Sünde verführen. Darum geht es jetzt hier. Hier bekommen wir ein Beispiel. Das ist inhaltlich oder das ist thematisch wirklich zusammengehört. Ich muss kontrollieren, dass meine Blätter wirklich in der richtigen Reihenfolge sind. Sonst könnt ihr mir noch schwerer folgen, ohnehin bei diesem schweren Thema. Dass das als eine Thematik ist, das zusammengehört, möchte ich euch kurz zeigen und bitten euch, Matthäus mit mir aufzuschlagen. Matthäus 5, Kapitel 5. Vers 27 bis 32 macht es deutlich, dass dieses Thema von der Sünde des Hochmuts, von dem Trennen, sich lösen von Dingen, die einem Anlass zur Sünde gibt, und Ehebruch und Scheidung und Wiederheirat, dass das ein Thema ist, dass diese Dinge zusammengehören. Ich möchte euch das deutlich machen, indem ich euch das einfach vorlese. Ab Vers 27, ihr habt gehört, sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat, in seinem Herzen. Wichtig. Jesus verschärft es noch. Er macht es deutlich, dass das Brechen des Gesetzes schon in Gedanken beginnt. Damit legt er die Latte noch höher, als sie schon war im Gesetz, oder? Und damit zeigt er, dass eigentlich für uns unmöglich ist, so zu leben, wie Gott es möchte. Das macht uns noch deutlicher, dass wir Jesus und seinen Erlösungsweg brauchen. Aber er sagt, dass das Ehebruch, es geht um das Thema Ehebruch. Und er beginnt und sagt, wo Ehebruch beginnt, und zwar im Herzen. Wichtig, er redet hier vom Herzen, noch nicht vom Fleisch. Das werden wir später im Verlaufe der Predigten versuche ich euch herauszuarbeiten, warum es wichtig ist, dass ein Unterschied ist, ob man Ehebruch im Herzen begeht oder man Ehebruch im Fleisch begeht. Und dann sagt er, schaut mal, also er redet über Ehebruch und ab Vers 29, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, dann ist es besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer von Grund von Hurerei, macht, dass man mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ohne jetzt, auf diesen Text werden wir noch eingehen, aber was ich euch zeigen möchte, schaut mal, Jesus lehrt in der Bergpredigt und redet von sich konsequent Dingen lösen, die einen Anlass zur Sünde gibt, in welchem Rahmen, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang. Es geht um Ehe, Ehebruch, Scheidung und Wiederheirat. Könnt ihr das sehen? Deswegen gehen wir zurück zum Markus-Evangelium. Unser Abschnitt, Kapitel 10, ist jetzt nicht losgelöst. Es beginnt kein neues Thema. Es ist ein Beispiel, es ist eine Antwort auf den Abschnitt vorher. Was bedeutet aktiv oder was bedeutet passiv, ein Anlass zur Sünde zu werden? Und ich verrate euch schon so viel. Etwas vorgreifen. Wer sich von seinem Ehepartner scheiden lässt, gibt einem Anlass dazu, zur Sünde zu werden, gibt Anlass dazu, Ehebruch zu begehen. Wer sich von einem anderen, von seinem Partner scheiden lässt, wird zu einem Anstoß zur Sünde, und zwar zu der Sünde des Ehebruchs. Und wisst ihr, was die Warnung ist? Für den wäre es besser, einen Mühlstein um den Hals gehängt zu bekommen. Wer einer dieser meinen Kleinen, die mir gehören, die mir an meinem Leib sind, ein Anlass zur Sünde, in dem Fall des Ehebruchs führt, für den wäre es besser. Was ich damit sagen will, es ist ernst. Es ist so ernst, dass die Juden das wissen und darum kommt dieser Abschnitt und darum auch die Frage und so weiter. Das komme ich gleich dazu. Aber das ist das Erste. Unser Kontext ist, wir sind immer noch bei der Frage, was bedeutet sich von dem zu trennen oder konsequent sein von dem, was einem Anlass zur Sünde ist. Und wenn ihr noch nicht wisst, was passiv und aktiv, also wie kann man passiv und aktiv jemanden zur Sünde verführen, hier kriegt ihr ein Beispiel. Die Ehe und die ist ein Beispiel dafür, wie das passieren kann. Wie man, Mann oder Frau, seinen Partner dazu bringen kann, dass er Sünde begeht, in dem Fall Ehebruch. Spätestens hier häufig habe ich eure Aufmerksamkeit. Und an all die Verheirateten, hört gut zu. Und an all die heiraten wollen, hört genauso gut zu. Und an all die denken, das geht mir noch nichts an, bin noch zu jung, hört trotzdem gut zu. Ja, denn es kommt eine Zeit, dann ist gut, diese Dinge schon vorher gehört zu haben und nicht nachhinein erst zu sagen, hätte man das uns vorher gesagt, hätte man das uns vorher gelehrt. Jetzt ist die Gelegenheit dazu da. Also das ist der erste Gedanke zu dem berühmten, wichtigen Kontext, dass wir hier in diesem Thema uns bewegen. Das zweite und da ein weiterer wichtiger Hinweis, heißt nicht nur, dass er von Galiläa nach Judäa geht und so nach Jerusalem, sondern es heißt auch jenseits des Jordans. Und was bedeutet das? Jesus geht also von Norden nach Süden unter und er geht am Jordan entlang und er geht auf der anderen Seite vom Jordan. Da ist das Gebiet Perea und in diesem Gebiet begann Jesus seinen öffentlichen Dienst, denn in diesem Gebiet hat Johannes der Täufer gewirkt. Und in diesem Gebiet hat Johannes der Täufer Jesus getauft. In diesem Gebiet hat Johannes der Täufer gepredigt. Und wisst ihr, was er da gepredigt hat? Wisst ihr, was in diesem Gebiet er gepredigt hat und was ihn das Leben gekostet hat? Denn in diesem Gebiet war das der Herrschaftsbereich von König Herodes Antipas, dem Sohn des großen König Herodes. Und dieser König Herodes Antipas, der in diesem Gebiet herrschte, hatte eine Frau geheiratet. Und zwar nicht seine Frau, sondern die Frau seines Bruders. Nebenbei, sie war noch seine Verwandte, mal dahingestellt. Aber es war die Frau seines Bruders. Er hat sie ausgespannt. Und wisst ihr, was sie begangen haben? Ehebruch. Und als dann Johannes der Täufer aufstand, und was hat er gesagt? Ha ja, nicht so schlimm. Was hat Johannes der Täufer gesagt? Wir haben es gelesen, Markus Kapitel 6, Vers 18, sagt er, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu heiraten. Und was passierte mit ihm? Er wurde umgebracht. Weil er sich so positionierte, weil der Prophet gesagt, es ist nicht gut, was du tust, hat Herodes ihn köpfen lassen. Jetzt, versteht ihr, in welcher Gegend ist Jesus? Jesus ist in dieser Gegend, in der ein Prophet sich gegen Ehescheidung und Ehebruch gestellt hat und es hat ihn das Leben gekostet. Da auf einmal kommt dieses Thema wieder. Warum? Ich werde es euch gleich zeigen. Da wird es Thema. Das ist auf einmal die Frage. Warum? Aber diese zwei Informationen müssen uns helfen, dass wir verstehen, diese Themen gehören zusammen, die Abschnitte gehören zusammen und der Ort ist nicht unwichtig. Warum passiert es gerade da jenseits des Jordans? Es würde uns reichen, die Information, er ging von Galiläa nach Judäa und kam in das Gebiet Judäa, aber es wird uns gesagt, in die Gegend jenseits des Jordans. Und das ist die Gegend des Wirkens Johannes des Täufers, der eben sein Leben da gelassen hat, man hat ihn umgebracht, weil er sich positioniert hat im Thema und zu dem Thema der Ehe und der Ehescheidung. Also mit diesen Informationen lasst uns also uns damit beschäftigen, was sagt die Schrift. Und es ist wichtig, es ist nicht so einfach. Es gibt viele Meinungen darüber und viele Meinungen unter den Kindern Gottes, was die Ehescheidung betrifft. Und es gibt Extreme, zwei Extreme und dazwischen viel Raum. Das eine Extrem ist auf keinen Fall Scheidung und auf keinen Fall Wiederheirat, unter keinen Umständen, in keiner Situation. Absolut unmöglich, das ist das eine. Auf der anderen Seite, das andere Extrem, jederzeit möglich und sowohl Scheidung wie Wiederheirat, überhaupt kein Problem. Und das unter Kindern Gottes, in beiden Extremen. Und dazwischen gibt es Varianten. Scheidung ja, aber keine Wiederheirat. Zum Beispiel. Oder keine Scheidung. Also in diesen Extremen bewegen wir uns. Ich muss dazu kurz sagen, dass die Gemeinde immer wieder allen Strömungen dieser Welt hinterherläuft und alle Strömungen auch in der Welt, in die Gemeinde hineinbringt. Und in Bezug auf die Ehe macht sie nicht Halt. Die Maßstäbe der Welt, was die Ehe und Scheidung betrifft, finden wir in der Gemeinde. Und es gibt mittlerweile fast keinen Unterschied zu der Position der Gemeinde zu der Welt. Und die Scheidungsrate in Bezug auf die Gemeinde und die Welt unterscheidet sich nicht mehr viel. Und es gibt wirklich welche, die sich Christen nennen und sie versuchen jeden Weg und jede Möglichkeit, das Wort Gottes so anzupassen, dass es legitim und möglich ist, zu scheiden und wieder zu heiraten, aus irgendwelchem Grund auch immer. Was sagt die Schrift dafür? Wisst ihr was? Zur Zeit Jesu war es eigentlich schwieriger, sich scheiden zu lassen wie zu unserer Zeit. Eigentlich. Heute reicht einfach an, ich liebe ihn nicht mehr. Heute reicht, wir haben uns auseinandergelebt. Heute reicht, wir gehen verschiedene Wege. Wir haben uns in Frieden getrennt, freundschaftlich haben wir uns getrennt. Denken, was ist das, eine gute Scheidung? Freundschaftlich getrennt. Dagegen sind ein anderes Extrem Menschen voller Hass, voller Streit, voller Gewalt, Ehebruch, trennen sich auch. Aber letztendlich, wer sich scheiden lassen will, der lässt sich scheiden. Es gibt keine Grenze. Zur Zeit Jesu musste man wenigstens noch einen Grund anführen, auch wenn sie lächerlich waren, die Gründe. Und die Schriftgelehrten Pharisäer zur Zeit Jesu waren so liberal an diesem Punkt, die haben jedem es möglich gemacht, sich scheiden zu lassen, jedem. Und die Gründe, man musste einen Grund anbringen, im Scheidebrief reinschreiben, und die waren absurd. Ich habe gestern am Seminar ein paar genannt. Ein Grund zum Beispiel, wenn seine Frau in der Öffentlichkeit die Haare gewedelt hat. So. Das war ein Scheidungsgrund. Wenn eine Frau etwas gekocht hat, das nicht verzehntet wurde, war ein Scheidungsgrund. Wenn eine Frau sich beim Umdrehen das Kleid so ein bisschen bewegt hat, dass man die Knöchel hat sehen können, Scheidungsgrund. Wenn die Frau das Essen nicht so zubereitet hat, wie es dem Mann schmeckt, war es ein Scheidungsgrund. Wenn sie etwas tat, was dem Mann nicht gefällt, war ein Scheidungsgrund. Versteht ihr? Letztendlich war es auch x-beliebig, aber da musste man wenigstens einen Grund angeben. Es reicht nicht, ja, auseinandergelebt. Heute ist es so. Und ich sage es noch einmal, der Unterschied von der Welt zur Gemeinde ist kein großer. Und ein großer Teil meiner Seelsorgearbeit, sage ich euch ehrlich, und der schwierigste Teil meiner Seelsorgearbeit ist das, Betreuung von Ehepartnern, von Verheirateten, von Geschiedenen, in der Trennung Lebenden, ist die größte Herausforderung, die schwerste und häufig, zu häufig. Interessant. Was sagt die Schrift? Was sagt Jesus? Wir müssen die Schrift kennen, wenn wir meinen, Jesus zu lieben. Diese Fliege, die besucht mich jedes Mal, wenn ich predige. Ich weiß, dass das Eintagsfliegen sind, aber dann ist vielleicht die Verwandte von... Aber irgendwie, die wollen auch unter das Wort. Schauen wir uns an. Gehen wir noch einmal zu Vers 1. Jetzt starten wir richtig. Gehen wir noch einmal zu Vers 1. Also, und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits von Jordan. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen. Und wieder, wie er gewohnt war, lehrt er sie wieder. Das Wörtchen, das hier zweimal wiederholt, ist wieder. Warum ist es für uns wichtig? Jesus hat vorwiegend in dieser Zeit vorher die Jünger gelehrt. Er hat vieles unternommen, hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Öffentlichkeit hat ihn abgelehnt. Und hat viel Zeit verbracht, seine Jünger zuzurüsten, vorzubereiten. Indem er ins Ausland reiste, in das Gebiet der 10 Stämme, in das Heidengebiet, er lehrte sie vieles und er kam jetzt nun zurück und jetzt kommt er in die Gegend, in der er seinen Dienst letztendlich begann und die Leute, die haben ihn schon lange nicht gesehen und sie kommen und versammeln sich und die Volksmengen werden groß, sie hören, dieser Jesus kommt wieder zurück nach längerer Zeit und sofort ist wieder eine große Menge. Die Volksmenge sammelt sich und kommen zu ihm. Sie wollen ihn hören, sie wollen ihn sehen. Sie wollen, dass er sie lehrt. Sie wollen, dass er heilt, dass er Wunder tut. Parallel berichten Matthäus, heißt es, und er heilte sie. Und Jesus tut wieder das, was er immer tat. Er tut seinen Dienst und das lockt wieder Menschen an. Ich sage bewusst lockt. Und es kommen viele Menschen. Und wisst ihr, was passiert? Wieder. Was passiert wieder? Es tauchen wieder welche auf. Wer? Die schriftgelehrten Pharisäer. Warum sind sie wieder da? Mensch, haben Jesus vermisst. Jesus war so lange nicht da. Und es gibt eine Frage, die sie so sehr beschäftigt. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen nicht, wie verhält sich mit Scheidung und Wiederheirat. Und sie würden so gern von Jesus wissen, Jesus, erklär uns mal, oder? Sie kommen nicht, weil sie unwissend sind. Sie kommen nicht, weil sie eine Unterweisung suchen. Sie kommen nicht, weil sie eine Antwort haben wollen. Die Schrift sagt, und es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, Vers 2, um ihn zu versuchen. Das heißt, der einzige Grund, warum sie kommen, sie wollen ihm eine Fangfrage stellen. Sie wollen ihn zum Fall bringen. Mit dieser Frage wollen sie ihn versuchen. Wie? Wie kann man mit dieser Frage Jesus versuchen? Aber das ist das Ziel. Jetzt schaut mal, dass unser Kontext wichtig ist. Was haben wir gelernt aus dem Vorher? Was hat Jesus gelernt? Was sind die Prinzipien des Reiches? Nicht, wer will der Erste sein, oder? Sondern das ist die Sünde des Hochmuts. Und dann hat Jesus gelehrt, was bringt die Sünde des Hochmuts mit? Neid, Streit. Und jetzt schaut mal, was hier passiert. In dem Moment, wo Volksmengen zu Jesus wiederkommen und Jesus lässt sie jetzt mal wieder zu sich kommen, wisst ihr, was passiert? Die schriftgelehrten Pharisäer werden neidisch. Ihr Herz ist voller Hochmut. Ihr Herz ist voller Sünde. Und ihnen geht es jetzt nicht um die Beantwortung einer theologischen Frage. Ihnen geht es jetzt darum, Jesus so schlecht zu machen, dazu zu bringen, dass Jesus vor dieser Volksmenge so schlecht dasteht, dass nicht er der Erste ist, sondern sie. Warum laufen sie Jesus hinterher? Jesus war nicht da, keine große Volksmenge, aber die Pharisäer waren da. Als sie dann ihre Bibelstunden gehalten haben, kam niemand. Da kommt Jesus, alle Volksmenge wieder da und die sagen, das geht doch nicht. Wir sind doch die Lehrer, wir sind doch die Pharisäer. Merkt ihr das? Das ist unser Kontext. Sofort Neid, sofort Streit. Sie kommen und stiften Streit mit ihm. Das ist die Auswirkung, das ist der Kontext von den Versen vorher. Das wird uns jetzt als Beispiel gebracht und uns das erläutert, was hier eigentlich passiert. Es löst bei ihnen sofort Neid aus. Also kommen sie mit einer Fangfrage. Sie wollen ihn zum Fall bringen. Wie können sie das tun? Was ist die Fangfrage schlecht? Also in welcher Weise können sie mit dieser Frage nach Ehe und Ehescheidung Jesus zum Fall bringen? Nochmal, das Ziel ist, die Beliebtheit Jesu kaputt zu machen. Das Ziel ist, ihn zu diskreditieren. Das Ziel ist, ihn in ein Licht zu stellen, wo die Volksmenge sagt, das ist nicht der Messias. Das ist ein Scharlatan, ein Lügner oder das gefällt uns nicht, was er lehrt. Liebe Geschwister, als ich darüber nachdachte und über dieses Thema, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht sehr gefreut, darüber zu predigen. Ich dachte nicht, oh, das ist der Text, ich will morgen auf die Kanzel. Mit viel Furcht und Zittern habe ich mich für diese Predigt vorbereitet und habe sogar überlegt, diese Reihe erst nach den Sommerferien zu starten, mir ein bisschen Pause zu gönnen. Dafür hat man mir trotzdem entschieden, das doch zu starten gleich. Wisst ihr warum? Egal, was ich lehren werde, es wird welche geben, denen es nicht gefallen wird. Darf ich so sagen, würde ich lehren, ich sage auch nicht, noch nicht, würde ich lehren, es gibt eine Möglichkeit zu scheiden und wieder heiraten. Würden die einen das toll finden und die anderen sagen, geht ja gar nicht, das ist eine schlechte Lehre. Würde ich sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, sich scheiden und wieder zu heiraten. Würden die einen sagen, was lehrt er da, das ist so eng, das ist so konservativ, so stock. Und die anderen würden sagen, jawohl, heiraten wieder. Versteht, was ich meine? Warum suchen die Schriftgelehrten diese Frage sich aus? Eigentlich gibt es keine richtige Antwort dafür. Egal, was man dann sagt als Mensch, man verliert. Man wird immer welche verlieren. Man wird immer welche verlieren. Das ist ganz bewusst. Sie haben viele Fragen gestellt. Sie haben durch viele Fangfragen versucht, Jesus zum Fall zu bringen. Sie haben gefragt mit dem Reinheitsgeboten. Sie haben gefragt nach der Münze, Steuer. Sie haben immer Fragen gestellt, um Jesus irgendwie dazu zu bringen, dass entweder das Volk sie hasst oder in dem Fall vielleicht sogar der Herodes ihn hasst. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie gedacht haben, wenn wir Jesus dazu zu bringen, die gleiche Stellung einzunehmen wie der Prophet Johannes der Täufer, dann kriegt das vielleicht der Herodes mit, weil das ist ja in dem Gebiet. Und dann macht er die Drecksarbeit. Versteht ihr, was ich meine? Darum taucht diese Frage in diesem Kontext jenseits des Jordans auf. Darum fragen diese Frage an dieser Stelle. Sie wollen ihn auf irgendeine Art und Weise aus dem Weg räumen. Die Anerkennung beim Volk verlieren. Ich sage so, sie hoffen, Jesus wird so über die Ehescheidung lehren, dass die Leute sagen, nee, wer kann diese Rede hören? Wenn sich so verhält, dann nicht. Nur nebenbei, selbst die Jünger, gell? Im Matthäus-Evangelium sagt, ja Jesus, wenn es sich so verhält, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Darauf wollen sie, da zielen sie darauf hinaus und sagen, wir hoffen, er wird sich so positionieren, dass die ganze Volksmenge auseinanderläuft und sagt, das ist zu extrem, was er sagt. Im besten Fall kriegt es der Herodes mit und tötet ihn. Und nebenbei, die Pharisäer selbst, die haben eine lockere Haltung gehabt. Und woher hatten sie das? Keine 20 Jahre vorher lebten Rabbiner. Einer hieß Hillel, der andere Schamai. Das waren so zwei Gelehrte, Rabbiner, und die haben so Positionen zu dieser Frage gehabt und sie waren sehr liberal. Und sie lehrten, man kann aus eben jedem x-beliebigen Grund sie scheiden lassen. Das heißt, sie wollten, dass Jesus sich nicht nur gegen das Volk stellt und ihre Lebensweise, nicht nur gegen Herodes, sondern auch gegen die Rabbiner. Das ist der Plan. Das ist, um ihn zu versuchen. Sie wollten mit dieser einen Frage das ganze Dilemma auslösen, dass Jesus bei allen unten durch ist. Könnt ihr mir folgen? Das ist unser Kontext. Und das ist das, was sie hier tun. Sie wollen Jesus zum Fall bringen und hoffen, dass irgendjemand es blöd finden wird. Und ganz ehrlich, es wird immer jemand finden, der es blöd finden wird. Und ich dachte, heute auch, ich bin mir sicher, wenn wir diese Reihe durchgehen, wird es einige geben, die sagen, oh, das kann man so nicht sehen. Da ist vielleicht gut, aber das ist nicht gut. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren kam ich an einen Ort, um zu predigen. Und nach der Predigt nahm ich einen Mann beiseite. Und ich gefühlt in 5 Minuten stellte mir 20 Fragen. Und er stellte mir Fragen, wie stehst du zu Kopftuch? Wie stehst du zum Trinken, zum Essen, zu Ehescheidung, Wiederheirat? Und er ging die ganze Palette innerhalb von 5 Minuten. Und ich merkte, ihm war es nicht wichtig, was die Wahrheit ist. Er wollte nicht antworten auf diese Fragen, er wollte abchecken, wo ich stehe. Er wollte gucken, ob ich auf seiner Seite bin oder nicht. Ob er mit mir ist oder nicht. Ob ich sein Bruder bin oder nicht. Und er arbeitete so wirklich so katalogmäßig. Zack, 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 zack. Ich sag, und ich musste jedem mal sagen, mein Bruder, ich brauche ein bisschen Zeit, um das zu erklären. Nein, ja, wo stehst du? Alles abgehandelt? Okay, nicht mein Bruder. Und da war unter anderem die Frage Scheidung, Wiederheirat. Und so in diesem Sinne machen das die. Sie wollen diese Frage hinstellen, dass das Volk sagen kann, unser oder nicht unser? Unser oder nicht unser? Das ist ein Test in gewisser Weise. Wie reagiert Jesus? Ganz ehrlich, was würdet ihr antworten? Wie würdet ihr antworten? Was ist der Standpunkt? Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Wie hat Jesus geantwortet? Und Jesus hat weise geantwortet. Jesus, der die Weisheit, die personifizierte Weisheit ist. Jesus, der in dem die ganze Weisheit Gottes leibhaftig wohnt, hat in diesen Fragen immer weise gehandelt. Und das ist herrlich zu sehen, wie er auch auf diese Frage eingeht. Schauen wir uns Vers 3 an. Also die Fragen, ist es erlaubt, einen Mann, eine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Das ist gut. Was macht er nicht? Er antwortet erstmal nicht. Und wisst ihr, warum nicht? Weil sie überhaupt keine Antwort wollen. Jesus durchschaut sie sofort. Er weiß, er kennt ihre Herzen. Er weiß, ihnen geht es gar nicht um die Wahrheit. Er weiß, sie wollen versuchen. Und er versucht sie. Er prüft sie. Darf ich so sagen, er sagt, kennt ihr die Schrift nicht? Die sagen, was denkst du, was ist richtig und falsch? Und Jesus sagt, ja, was denkt ihr, was ist richtig und falsch? Wenn sie ehrlich wissen wollen, hätte Jesus ihnen geantwortet, denn die Jünger, als sie dann für ihn allein waren, fragen ihn. Und was sagt Jesus? Er antwortet ihnen, aber ihnen nicht. Er stellt und prüft sie und stellt sie bloß, als solche, die die Schrift nicht kennen. Als solche, die überhaupt nicht das Anliegen haben, Willen Gottes zu leben. Er überführt sie. So wichtig. Also er stellt eine Gegenfrage. Eine gute Methode nebenbei. Wenn man merkt, die anderen wollen gar nicht um die Wahrheit ringen, wollen gar nicht die Wahrheit wissen, wollen dich nur in die Falle locken oder dich bloßstellen, dann stell eine Gegenfrage. Warum machst du das? Was ist deine Motivation, mein lieber Bruder? Das ist seine Taktik, das habe ich von ihm gelernt. Warum kommst und fragst du das eigentlich? Warum willst du das wissen? Das habe ich von ihm gelernt. Und ich weiß, von wem er es gelernt hat, von der Schrift. Warum? Warum wollt ihr es wissen? Was steht bei Mose? Das offenbart sofort die Motive und das Herz. Und viele, die dann so scheinheilig mit Fragen kommen, ihnen geht es gar nicht, um die Wahrheit zu kennen. Ihnen geht es, die Menschen niederzumachen, sie zu diskreditieren, sie schlecht zu machen, zu lästern, bloßzustellen. Geht nicht um die Wahrheit. Jesus weiß das. Jesus weiß das. Also, er stellt eine Gegenfrage. Und mit dieser Gegenfrage macht er Folgendes. Sie wollen Folgendes. Sie wollen sagen, Jesus, was ist deine Meinung? und hoffen, dass Jesus seine Meinung so sagt, dass die Leute sagen, oh, die Meinung Jesu ist nicht gut. Und das sagt, und was, worauf will Jesus hinaus? Er sagt, was steht im Wort Gottes? Was ist der Wille Gottes, fragt er sie. Er fragt nicht, die sagen, was ist deine Meinung, was ist dein Wille? Und Jesus sagt, nee, die Frage ist, die richtige Frage, was ist das, was Gott will? Warum macht er das? Warum ist es so wichtig? Weil in dem Moment, wo man jetzt sagt, was Gott will, und man das verwirft, was verwirft man? Gott. Nicht mehr Jesus, nicht mehr die Position, nicht mehr die Meinung, nicht mehr eine Theologie, nicht die Ideologie unserer Gemeinde. Man verwirft Gott. Man verwirft sein Wort. Und Jesus sagt, was steht in seinem Wort? Und wenn jetzt klar ist, was in seinem Wort steht, dann spielt keine Rolle, wer was meint. Denn wenn man das ablehnt, lehnt man da nicht den Prediger, den Propheten oder Jesus selbst an, man lehnt Gott ab. Und jetzt stehen die wie begossene Pudel da. Sie wollten Jesus überführen, versuchen, und Jesus bringt sie dazu, dass sie jetzt überführt werden. Und sie als die stehen, die den Willen Gottes brechen, die den Willen Gottes überhaupt nicht kennen. Das ist Weisheit. Man in vielen Situationen so rückblickend dachte ich, hätte ich solche Weisheit in solchen Gesprächen? Gebt doch Gott mir die richtigen Fragen zu stellen. Jesus tut es. Liebe Geschwister, genau so ist es heute, so wie bei den schriftgelehrten Pharisäern. Wenn man sich mit solchen schwierigen Themen beschäftigt, und gerade Ehe und Ehescheidung und Wiederheirat, wisst ihr, da geht es nicht darum, was Gott will, sondern es geht darum, dass man die Schrift so verdreht, dass man das bekommt, was man will. Es geht nicht, was Gott will, sondern was ich will. Und dann muss man die Schrift anpassen. Man muss die Schrift an die Kultur anpassen, an die Gesellschaft anpassen, an meinen Lebensstil, an meine Lebenssituation, an meine Schwierigkeit. Man passt die Schrift an sich selbst an und hofft, man findet irgendwo eine Stelle, wo man vielleicht das rechtfertigen kann. Und wenn es nur eine ist und die nicht so klar ist, aber egal, es steht doch geschrieben. Das ist es. Wir wollen nicht den Willen Gottes dann wissen, wir wollen unseren Willen darin finden. Und das ist, was Jesus tut, und das überführt Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten genau, dass er sagt, ihr wollt gar nicht kennen, ihr wollt nicht, ihr kennt nicht mal den Willen Gottes, ihr wollt ihn nicht mal wissen. Ihr wollt nur euren eigenen Willen tun. Also, was sagt denn eigentlich Mose? Und die vielleicht freuen sich im ersten Moment und denken, oh, gute Frage. Denn sie denken, sie haben eine Stelle. Die denken, sie haben eine Stelle, die ihnen erlaubt, zu scheiden und wieder zu heiraten, oder? Denn da kommt wie aus der Pistole geschossen. Wir lesen, Vers 4. Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidbrief zu schreiben und zu entlassen. Aha, alles klar, wir kennen die Schrift. Mose hat es geboten. Wenn Moses gesagt hat, Jesus, wer bist du denn? Jetzt bringen sie Mose. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ganze Volk drumherum steht und jetzt darauf wartet, was passiert? Was kann Jesus jetzt gegen Mose sagen? Jetzt sieht das so aus, als ob sie ihn haben. Jetzt konnten sie ihn sogar vielleicht gegen das Gesetz ausspielen. Sie konnten ihn vielleicht sogar gegen Mose ausspielen. Und wenn Jesus jetzt sagen würde, nee, es passt gar nicht, dann so, oh, schaut mal, er ist gegen Mose, oder? Und dann verloren, dann hätte das Volk ihn verworfen oder gegen ihn aufgebracht. Und wisst ihr, was Jesus hier macht, was Jesus hier sagt? Wirklich? Wirklich? Hat Mose wirklich das geboten? Sie sind überzeugt, sie haben es von der Schrift. Sie sind überzeugt, sie haben das aus dem Gesetz. Sie sind überzeugt, Mose hat ihnen geboten, sie einen Scheidebrief zu schreiben. Es gibt ein Gebot über die Scheidung. Wo? Wo hat Mose geboten, dass die sich scheiden sollen und einen Scheidebrief schreiben sollen? Wo hat Mose sowas geboten? 5. Mose 24 scheint die Stelle, auf die sie sich berufen, ist die einzige Stelle, die über sowas spricht. Und jetzt müssen wir uns die kurz anschauen. Hat Mose wirklich geboten, einen Scheidebrief zu schreiben? Hat Mose wirklich ein Gebot aufgesetzt? Wenn das so ist, dann ist ja Scheidung sogar nach dem Gesetz erlaubt, oder? Lass uns 5. Mose 24 aufschlagen. Wir haben gestern am Seminar, kostlich Seminar, begonnen, uns das 5. Buch Mose anzuschauen. Wir haben uns die Gliederung, das Thema und die Ausrichtung von diesem Buch angeschaut. Und ich habe versucht, deutlich zu machen, dass das 5. Buch Mose keine bloße Wiederholung des Gesetzes ist, sondern eine Auslegung Mose des Gesetzes. Das heißt, das 5. Buch Mose, im 5. Buch Mose legt Mose das Gesetz aus und wendet es auf die Generation, die neue Generation an und sagt, wie muss man das Gesetz verstehen und wie muss man das Gesetz leben? Das ist Anwendung. Kann nicht in diesem Sinne eine Gesetzgebung, eine Gesetzesanwendung. Er erklärt das Gesetz in einer wunderbaren Art und Weise. Und in Kapitel 24, Vers 1, lese ich euch das, worauf sich die schriftgelehrten Pharisäer berufen und meinen, dass Mose ein Gebot gegeben hat. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, nicht schlecht, gell? Weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Das ist der Punkt, man kann übersetzen, Blöße der Schande im Hebräischen. Das ist der Punkt, wo die Rabbiner versucht haben, jetzt auszulegen, was ist die Blöße der Schande? Und dann sagten sie, Knöchel, das Bein ist von der Frau sehen, das ist Blöße der Schande. Ein Essen falsch zu bereiten, Blöße der Schande. Also die haben jeden Grund der Schande jetzt gesucht und haben verschiedene Schandegründe angeführt. Haben versucht, das hier jetzt auszulegen, was Moses eigentlich schon ausgelegt hat. Also, wir lesen weiter. Weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus dem Haus entlassen hat. Und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hineingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden. Wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben hat, die arme Frau, die in ihre Hand gegeben ist und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Greuel ist es vor dem Herrn. Und jetzt schaut mal der nächste Vers. Und du sollst das Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde, was steht jetzt da? Verführen. Was ist unser Kontext? Wenn jemand ein Anlass zur Sünde wird, wenn jemand ein anderes zur Sünde verführt. Merkt ihr, dass es das gleiche Thema ist? Aber jetzt steht es da oder nicht? Was würdet ihr sagen? Hat Mose geboten, die Scheidung? Die Pharisäer haben das so ausgelegt. Aber wisst ihr was? Was hat Mose geboten? Nicht die Scheidung. Mose hat nicht den Scheidebrief geboten. Mose hat nur eins geboten, wisst ihr was? Wenn die Frau einen anderen Mann geheiratet hat, darf sie nicht zurückgenommen werden. Das ist das Gebot. Das, was Mose geboten hat, ist keine Wiederheirat in diesem Kontext. Das hat er geboten. Was hat er nicht geboten? Mose hat nicht gesagt, also wenn deine Frau dir etwas Anstößiges tut, dann schreibe einen Scheidebrief. Das hat er nicht gesagt. Achtet mal genau, was das Wort sagt. Guckt mal mit mir. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und es geschieht so, dann heißt es, und er sie entlässt und er das tut. Mose beschreibt eine Situation. Er wendet das Gesetz an. Er sagt, nehmen wir mal an, ein Mann entlässt seine Frau. Er sagt nicht, du sollst deine Frau entlassen. Er nimmt eine Situation wie heute. Wisst ihr, wie wir oft wie vor vollendeten Tatsachen gestellt werden? Bevor man überhaupt Hilfe helfen kann, bevor man Menschen beraten, mit ihnen gehen, beten, helfen kann, kommen sie und sagen, wir lassen uns scheiden. Nein, das wäre noch gut. Wir haben uns scheiden lassen. Das ist der Punkt. Mose redet von, jemand hat sich scheiden lassen. Und jetzt, was macht man dann? Aber er redet nicht nur, dass jemand hat sich scheiden lassen. Er redet, jemand hat sich scheiden lassen und hat einen anderen schon geheiratet. Und dann aber wieder zurück will. Und Mose sagt, das geht nicht. Da hat er ein Gebot gegeben. Er hat nicht geboten, einen Scheidebrief zu schreiben. Er hat geboten, dass man keinen Ehebruch begeht, indem man einen anderen heiratet. Das ist wichtig. Versteht ihr das? Mose beschreibt eine Situation. Genauso, wenn er sagt, wenn ihr in das Land kommt und das tut, dann gibt er ein Gebot, was man tun muss. Wenn ihr euch mit Götzen einlasst, wenn ihr euch mit fremden Frauen einlasst, wenn ihr das und das tut, was muss man dann tun? Dann gibt er ein Gebot. Das heißt ja nicht, dass er das gut heißt, was sie dann tut. Mose heißt nicht die Scheidung gut. Ein Scheidebrief. Er sagt nur, wenn ein Mann das getan hat, man wird wohl vor vollendete Tatsachen gestellt. Was macht man dann? Paulus wendet es genauso an. In Korinth ging es drüber und drunter. So. Wir werden uns diese Stelle in der zweiten, dritten Predigt anschauen. 1. Korinther, Kapitel 6, Kapitel 7. Und er kommt an den Punkt und sagt, wir können nicht mehr zurück. Ab jetzt müssen wir gehen. Wir sind voll vollendete Tatsachen gestellt. Aber wie leben wir ab jetzt? Und da gibt es ein Gebot. Wann heiraten, wann nicht heiraten, wen heiraten, wen nicht heiraten, wann entlassen, wen nicht entlassen. Dann gibt er ein Gebot, ab jetzt. Aber, gehen wir zurück zum Markus-Evangelium. Gehen wir zurück. Also, sie berufen sich auf eine Stelle, sie sagen, Mose hat es gesagt. Wisst ihr, was passiert? Sie kennen Mose nicht. Mose hat gestattet, sagen sie. Versteht ihr? Mose hat nicht gestattet. Aber sie denken, das heißt, es ist eine falsche Auslegung. Warum ist es falsch? Ich gebe euch nur einen Grund. Was sagt Gott in Malachi 2 über Scheidung? Ich hasse Scheidung. Müssen wir auch anschauen. Das ist der Grund, warum ich sage, wir brauchen mehrere Predigten, wir müssen diese Stellen uns anschauen. Aber wenn Gott sagt, er heißt Scheidung, wie kann er dann im Gesetz das gutheißen? Wie geht das? Wie geht das? Wie kann Christus das gutheißen, wenn Gott sagt, ich hasse Scheidung? Ja, Mose hat es erlaubt. Mose ist größer als Gott. Schaut mal, sie wollten Jesus ausspielen gegen das Gesetz, gegen Mose. Und was hat Jesus getan? Er hat sie ausgespielt gegen Gott. Das ist weise, oder? Jetzt guckt mal, was die Antwort Jesu ist. Und ich bin mir sicher, heute habt ihr auch noch Fragen. Wenn schon letztes Mal die Fragen da waren, heute wahrscheinlich noch mehr. Wir werden uns Mühe geben, sie zu beantworten. Vers 5. Jesus aber sprach zu ihnen, Vers 5, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Welches Gebot? Wenn deine Frau entlassen hast und sie einen anderen Mann, kannst du sie nicht zurücknehmen. Das ist das Gebot gewesen. Aber warum hat er es geschrieben? Wegen eurem Herz. Er sagt, das Problem ist wo? Euer Herz. Wenn euer Herz rein wäre, wenn euer Herz den Willen Gottes tun wollte, dann müsste Mose nicht dieses Gebot schreiben. Interessanterweise nicht wegen dem Herzen Israels, sondern wegen eurem Herzen. Wegen euch hat er es geschrieben. Das Problem ist euer Herz. Weil ihr nicht imstande seid, den Willen Gottes zu leben, braucht es solche Gebote überhaupt. Wenn ihr so eure Ehen leben würdet, wie Gott es wollte, bräuchte man diese ganzen Gebote nicht. Das ist, was Jesus sagt. Dann antwortete Vers 6. Er argumentiert und erklärt es. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Jetzt erklärt er es. Jetzt schaut mal, er sagt, okay, erstens, Mose hat etwas ganz anderes geboten, als ihr denkt. Zweitens, von Anfang der Schöpfung, wer war zuerst? Mose und dieses Gebot oder die Schöpfung? Gott oder das Gebot? Die Schöpfung. Wie hat Gott eigentlich die Schöpfung von Mann und Frau gedacht? Darauf geht Jesus zurück. Wir können an diesem Thema bleiben und allein darüber nachdenken, dass Jesus hier alles das bestätigt, gell? Die Schöpfung von Mann und Frau und all das. Jesus bestätigt das alles. Die ganze historisch-kritische Theologie ist hier über den Haufen geworfen. Und auch die ganze Theologie von tausenden, Millionen Jahren hineingelegt. All das ist hier widerlegt. Aber wir wollen bei dem Thema bleiben, und zwar folgendes. Er sagt, gehen wir zurück an den Anfang. Gehen wir zurück an den Punkt, wo Gott die Ehe gemacht hat und wie wollte er sie. Und dann sagt er Folgendes. Wie hat Gott die Ehe geschaffen? Wie hat Gott gemacht? Was ist Gottes Wille? Er sagt, er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Was ist das für eine Antwort? Was hat Gott in Bezug auf die Ehe gewollt? Mann und Frau. Was nicht gewollt? Mann und Mann. Was nicht gewollt? Frau und Frau. Was hat er für die Ehe gewollt? Mann und Frau. Und schon haben wir die ganze andere Diskussion vom Tisch. Jesus sagt, das ist Gottes Wille. Aber er sagt noch mehr. Was bedeutet, dass Gott sie als Mann und Frau geschaffen hat? Wir lesen darüber und wissen, okay, es gibt zwei verschiedene Arten von Geschlechter. Und das gehört in die Ehe. Aber da steckt noch mehr darin. Und Jesus sagt uns, was Gott mit dieser Aussage, dass er sie als Mann und Frau geschaffen hat. 1. Mose, Kapitel 1. Und Gott schuf sie als Mann und Frau. Was meint Gott? Warum sagt er das? Jesus antwortet, schaut mal, Vers 7, erklärt es mit Kapitel 2 in 1. Buch Mose. Darum wird, also aus diesem Grund, weil Gott sie als Mann und Frau geschaffen hat, darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Was ist Gottes Gedanke zwischen Mann und Frau? Eins. Wisst ihr, was passiert? Gottes Wille ist, wenn Mann und Frau heiraten, wenn Mann und Frau zueinander finden, dann passiert etwas. Gott macht etwas. Er macht aus zwei Menschen einen Menschen. Die Frage wird jetzt nicht kompliziert, an welche Zahl kann man nicht teilen? Eins. Zwei kann man teilen, eins nicht mehr. Warum macht Gott aus zwei eins? Weil das zwei zusammengehört, im Hebräischen aneinander kleben. Und diese gehören, versteht ihr, wir können jetzt, ich meine Frau, wir sind körperlich zwar getrennt. Ich werde euch das gleich vorlesen. Aber im Geist und im Geist des Fleisches gehören wir vor Gott zusammen. Andersrum ausgedrückt, Gott hat da etwas gemacht, was du wahrscheinlich noch nicht mal gesehen hast. Schade, aber, und vielleicht noch nicht gefühlt hast, noch mehr schade. Er hat eine Einheit geschaffen. Wenn zwei Menschen heiraten, geschieht ein Geheimnis, ein Schöpfungswunder. Gott macht aus zwei Menschen eins. Und wenn Gott das macht in der Ehe, in dem Einswerden, wenn zwei Menschen einen Bund schließen füreinander, dann sagt Gott, dann mache ich etwas. Ich mache sie zu einem Menschen. Von mir sind sie ein Mensch, nicht mehr zwei Menschen. Und was man dem einen antut, tut man dem anderen an. Was man dem anderen antut, tut man dem einen an. Und wenn sie jetzt von mir zu einem gemacht sind, wie kann man sie dann trennen, was ich zusammengefügt habe? Schaut mal, was Jesus dann sagt. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Er redet von einem Fleisch. Sie gehören zusammen. Daher. Wenn Gott Mann und Frau geschaffen hat und sie zueinander, dann hat er sie zu einer Verbindung geschaffen. Und es wird bewusst mit Zahlen hier gearbeitet. Zwei, einer. Und Jesus erklärt es. Er erklärt es selber. Er sagt, darum. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht. So, warum sagt das Jesus? Wir müssen das alles auslegen, dazu kommen wir noch, aber mir geht es um Folgendes. Vom Markus-Evangelium. Warum sagt das Jesus so? Der Grund ist Folgendes. Sie sagen, Jesus, was ist? Ist das erlaubt, von jemandem sich scheiden? Und sie hoffen, Jesus gibt eine Antwort, die ihn diskreditiert. Und Jesus geht und sagt, okay, wir fragen andersrum, was will Gott? Und die Antwort ist, was Gott zusammentut, darf der Mensch nicht scheiden. Das heißt, wenn ihr Pharisäer den Menschen erlaubt, sich scheiden zu lassen, gegen wen seid ihr? Gegen Gott und gegen das Gesetz, gegen das Gebot. Jede Scheidung ist gegen Willen Gottes. Das ist, was Jesus sagt. Und sie wollten ihn in die Falle stellen und Jesus überführt sie zu Gesetzesbrecher. Das ist, was hier passiert. Ich möchte ein, zwei Gedanken dazu loswerden, weil ich kann mir vorstellen, dass in manchen von euch vielleicht diese Dinge da sind. Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Oder andersrum. Manche meinen, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und dann kommen manche auf die Idee zu sagen, ja, aber uns hat Gott nicht zusammengefügt. Wir sind selber zusammengekommen. Was ist mit allen Menschen, die nicht im Glauben sind und die sich selbst gefunden haben, geheiratet haben? Die hat doch nicht Gott zusammengefügt, oder? Betrifft das nur die Christen oder Nicht-Christen? Manche sagen, ja, ich bin definitiv, Gott hat mir gesagt, sie nicht heiraten. Ich habe sie geheiratet. Gott hat uns nicht zusammengefügt. Also doch dann einen Weg gefunden. Also, aber wenn Gott uns nicht zusammengefügt hat, dann können wir uns scheiden lassen. Und auf einmal sind alle nicht von Gott zusammengefügt. Vom Menschen. Ein Pärchen kommt zu mir, sagt, oh Willi, wir sind zusammen. Sag ich, schön für euch. Es war so klar, es war so Gottes Wille. Behalte es für mich, denke, okay, wird sich zeigen. Keine 3 Monate später kommen zu uns, wir sind wieder auseinander. Sag ich, was ist los? War so klar Gottes Wille. Dann sage ich, also entweder ist es nicht der gleiche Gott, den ich kenne, oder hier ist etwas schief gelaufen. Ja, heute ist Gott mein Gott und der Wille, jeder macht sich einen Gott zu seinem Willenserfüller. Der Wille Gottes ist klar. Was meint es, was Gott zusammengefügt hat? Es meint nicht, dass Gott sagt, diese Person muss mit dieser Person zusammen. Gott fügt nicht Willi mit Lili zusammen. Er sagt, Willi, such dir eine Frau. Und Willi sucht eine Frau und fand eine Lili. Und sagt, Willi, Lili, passt gut zusammen. Und Willi betete darüber. Und sagte, Herr, du kannst auch führen. Er kann es führen. Aber sagt, Willi, so. Und dann, welchen Namen du ihr gibst, das soll der Name sein. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn ein Mensch, ein Mann oder eine Frau einen anderen findet und die sich entscheiden zu heiraten, eins zu werden, wisst ihr, was passiert? Dann passiert Folgendes. In diesem Bund macht Gott sie zu einem. Wenn zwei Menschen eins werden, dann schafft Gott, passiert ein Geheimnis. Gott macht nämlich, dass sie eins werden. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium. Das heißt, was Gott zusammengeführt hat, bedeutet nicht zwei Menschen zusammenführen. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, führt Gott in dieser Intimität, schafft er eine Einheit. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Frau geheiratet hast oder du deinen Mann geheiratet hast und ihr im Fleisch eins geworden habt, hat Gott euch da eins gemacht. Und ab diesem Moment spielt keine Rolle, gläubig oder ungläubig. Denn dieses Wunder macht Gott an jedem Paar. Das ist ein Schöpfungswunder, kein Glaubenswunder. Jedes Mal, wenn ein Mann und eine Frau eins werden, passiert ein Schöpfungswunder, sie werden eins. Und in dem Moment, wo aber die Menschen sagen, wir wollen einander nicht mehr und sich trennen, dann trennen sie das, was Gott eins gemacht hat in diesem Akt. Könnt ihr mir folgen? Wollt ihr denn mir folgen? Das ist eine andere Sache, gell? Aber das ist die Wahrheit. Und das ist, was Jesus sagt. Er sagt, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Plan. Das hat Gott gemacht. Und wenn ihr, aus welchem Grund auch immer, so einen bescheuerten Grund wie falsch gekocht, Pfannkuchen verbrannt, die Bügelwäsche falsch zusammengelegt, die Nase passt nicht mehr, die Figur passt nicht mehr, wenn ihr aus diesem Grund entlasst, dann handelt ihr gegen den Willen Gottes. Das ist, was er sagt. Warum? Darf ich das noch kurz zu Ende machen? Ziemlich lang heute doch, gell? Nathan gibt mir immer viel Zeit und ob das gut ist, weiß ich nicht. Schaut mal. Das ist die Antwort. Und dann Vers 10, noch kurz. Und im Hause befragten, nein, ich muss eigentlich noch. Darf ich euch Malachi kurz, sorry, ich muss das euch vorlesen, damit ihr versteht. Malachi, Kapitel 2. Ich werde nur kurz den anlesen und den Text aber später auslegen. Einer der letzten Propheten, zumindest in unserem Buch, in dieser Reihe. Malachi, Kapitel 2. Ich lese ab Vers 14. Ich habe diesen Text euch nicht gegeben. Entschuldigung, Harry. Vers 14. Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Der Herr war Zeuge, als ihr eins wurdet. Als dieser Schöpfungsakt stattfand, war Jesus, war der Herr Zeuge. Sagt, und du treulos gehandelt hast, wo sie doch eine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes, obwohl dein Bund geschlossen worden ist, den man nicht brechen darf. Und hat er sie nicht zu einem gemacht? Hat er sie nicht zu einem gemacht? Hat er nicht sie dann in diesem Akt des Bundes zu einem Menschen gemacht? Und jetzt schaut mal. Zu einem Fleisch im Geist ist es. Versteht ihr, da passiert mehr wie nur eine körperliche Vereinigung. Man wird zu einem Geist. Oh, was für ein tiefes Geheimnis ist das denn? Denn das ist nämlich ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Man wird eins mit Christus und ein Geist. Und trennen wir das? Dürfen wir das? Und jetzt schaut mal. Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. Schaut mal, was Gott gemacht hat. Er hat gesagt, ich zeige euch, ich mache euch etwas sichtbar, greifbar, spürbar, erlebbar, dass ihr eins seid. Ihr werdet zwei verschieden sein. Ihr werdet einen Bund schließen. Ich mache euch eins, nämlich in der körperlichen Vereinigung. Und was entsteht daraus? Eins, nämlich ein neues Eins. Aus beiden wird ein Mensch. Das ist das Bild, dass man eins geworden ist. Daraus entsteht nicht zwei Menschen, ja, bei manchen zwei, bei manchen zwölf. Aber ihr versteht, aus zwei verschiedenen Menschen entsteht ein neuer Mensch. Das macht Gott, um zu zeigen, ihr seid eins geworden. Und teilt man jetzt das Kind? Macht man zwei daraus? Wie bei Salomo? Lieber nicht, oder? Das ist die Argumentation. Und darum sagt er dann, Vers weiter, so hütet euch in eurem Leben an der Frau deiner Jugend, handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung. Das ist der Satz. Macht das nicht rückgängig, was ich gemacht habe. Ich hasse Scheidung. Warum? Ich habe eins gemacht. Ich habe eins gemacht. Die Antwort oder die Neugier der Jünger und das, was Jesus dann sagt, warum ist das treulos? Warum ist das verboten? Warum hasst Gott das? Kriegt ihr in der nächsten Predigt. Vers 10 bis 12 und dann gehen wir in andere Stellen, wie gesagt, und werden die Antwort hier uns anschauen, weil hier passiert nämlich Folgendes. Hier geschieht, dass man einem anderen Anlass zur Sünde gibt. Man bringt dazu, dass jemand anderes, in dem Fall dein Partner oder ein anderer Mensch mit deinem Partner, Ehebruch begeht. Wenn man jemand entlässt, bringt man nicht nur sich selbst, auch den anderen dazu, Ehebruch zu begehen. Warum? In zwei Wochen. Ich möchte beten. Harte Kost. Harte Kost ist das, harte Wahrheit, aber es ist dein Wort, ich bin davon überzeugt. Weil es steht in deinem Wort, steht geschrieben, ob es uns passt oder nicht, ob es unserer Kultur entsprechend ist oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es lieben oder nicht, es ist dein Wort. Herr Jesus Christus, und ich bitte dich, Herr, dass du uns demütigst, dass du uns die Sünde des Hochmuts nimmst, Herr, dass wir in allen diesen Dingen, auch in dieser Meinung, die Ersten sein wollen und meinen, das Richtige zu kennen. Herr, überführe nicht nur die schriftgelehrten Pharisäer vor ihrem falschen Verständnis der Schrift, sondern auch unsere Herzen in unsere Gemeinde, in deine Gemeinde. Herr, damit wir Licht, das Willen Gottes sein können, damit wir nach deinem Willen leben können. Herr Jesus Christus, das Geheimnis ist groß und ich bitte dich, durch deinen Geist lehre und bestätige, was von dir ist. Das vermagst du zu tun, damit du verherrlicht wirst in allem. In allem, ob wir essen oder trinken, ob wir denken oder reden, ob wir Ehe leben, in allem musst du verherrlicht werden, denn du bist würdig. Jesus, darum bitte ich dich. Amen.